Please listen carefully.
Live Radio mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
Yay or nay? Im Land der Debattenkultur läuft ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Großbritanniens Verbleib in der Europäischen Union. Was das Referendum über den sogenannten Brexit für die EU und die Demokratie in ihren Mitgliedstaaten bedeutet, besprechen wir heute bei Leitmedium mit dem Demokratieforscher Wolfgang Merkel, den wir zu Beginn kurz vorstellen.
Wolfgang Merkel ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Demokratieforschung. Er ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, seit 12 Jahren Leiter der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und er lehrt und forscht an der Berliner Humboldt-Uni. In einem seiner aktuellen Projekte versucht er, Methoden zu finden, wie Demokratie messbar gemacht werden kann. Welchen Wert er wohl der EU gibt? Wir sind gespannt. Herzlich willkommen, Wolfgang Merkel.
Herr Merkel, vor einigen Tagen ist die Labour-Abgeordnete Jo Cox ermordet worden, die für den Verbleib Großbritanniens in der EU geworben hat. Hat die Ermordung Einfluss auf den Ausgang des Referendums?
Es gibt viele Anzeichen, dass es gegenwärtig eine bestimmte Rolle spielt. Das kann sich aber in 3 Tagen schon wieder abschwächen. Generell würde ich sagen, das hat vermutlich die Debatte etwas zivilisiert. Die Polarisierung herausgenommen, man geht gesprächsbereiter miteinander um, aber das sind Stilfragen. In der Substanz wird man sich nicht annähern. Substanziell verschieben sich nicht diese Lager, aber wie wir wissen, ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Da können schon 2 oder 3% einen richtigen Unterschied machen.
Ja. Sie haben jetzt die Stilfragen angesprochen. Beobachter haben kritisiert, dass es eben mit schlechtem Stil, also wenig britischem Stil, zur Sache gegangen ist und wenig inhaltliche Argumente geführt worden sind. Wir fragen uns hier aber auch immer wieder, was so ein Brexit tatsächlich für Auswirkungen hat. Was würde es für uns bedeuten, wenn Großbritannien aus der EU ausscheidet?
Na, die Frage ist hier auch wiederum, wer sind wir oder was bedeutet uns? Was bedeutet das für uns? Ich glaube, dass man unterscheiden muss, was das für Großbritannien bedeutet, was es für Deutschland bedeutet und was es für die Entwicklung, die weitere Entwicklung der Europäischen Union bedeutet. Für Großbritannien, ohne dass das letztendlich völlig klar wäre, kann man annehmen, dass es zumindest in der unmittelbaren Phase danach Wohlfahrtsverluste gibt, wie die Ökonomen das ausdrücken. Also es wird sichtbar werden im Investitionsvolumen, es werden möglicherweise direkte Investitionen verlagert, könnte nach Irland sein, das sich immer gerne bei solchen Gelegenheiten anbietet, in einer Art von Trittbrettfahren, würde ich etwas schärfer formulieren, das heißt, setzen die Steuern so runter für große internationale Unternehmen, dass sie gleichsam Kapital ansaugen. Also es wird für Großbritannien eine zumindest große Unsicherheit in der wirtschaftlichen Entwicklung geben. Der Finanzsektor, das wird ja gegenwärtig sehr stark diskutiert, Intercity, der bedeutendste zweifellos in Europa, könnte doch etwas zur Ader gelassen werden. Ich persönlich meine, dass dies aber nicht die Realwirtschaft in Großbritannien so erschüttern wird. Es wird vieles davon abhängen, welche Art von Abkommen dann Großbritannien mit der Europäischen Union trifft. Es könnte ja sein, und das liegt eigentlich ziemlich nahe, und das vermute ich auch, dass man so etwas wie ein Abkommen mit Norwegen machen wird. Das heißt, bleibt weiter im gemeinsamen Handel, alle wirtschaftlichen Transaktions Vorgänge werden letztendlich weiter so laufen, haben aber keine Mitsprache mehr bei politischen Entscheidungen, haben sozusagen viel größere Opt-out-Möglichkeiten. Ich würde meinen, es wird nicht so dramatisch, wie viele das heute andeuten. Auch für Deutschland wird es nicht der große Einbruch sein. Hier sind die Ökonomen doch etwas kaffeesatzlesend, weil sie sagen, es könnte 2%, könnte 3%, habe ich sogar neulich gelesen, längerfristig in einem Worst-Case-Szenario tatsächlich bedeuten an weniger Wachstum, halte ich für Voodoo-Economics, also sozusagen eine doch etwas fabulierende Zauberökonomie. Aber es wird schon erstmal Verwerfungen geben. Für Deutschland werden die meiner Meinung nach relativ gering sein. Vielleicht winkt sogar Frankfurt um die Stelle der Londoner City als internationalen Finanzplatz einnehmen. Was riskanter meiner Meinung nach ist, für die gesamte Europäische Union ist, dass es so etwas wie einen Trend gibt, nicht zum Austritt, aber um immer mehr Spezialklauseln sich herauszuverhandeln, was die Briten ja immer gemacht haben. Dass man sich Sonderregeln verschafft und das könnte sogar bei so wichtigen und treuen EU-Partnern wie den Niederlanden geschehen. Also nicht nur bei Polen, wo wir das vermuten würden, oder Ungarn, die selber als Demokratien etwas ins Trudeln geraten sind, sondern es könnte so einen Trend geben, dass man weniger gemeinschaftstauglich denkt, sondern wieder ganz stark nationalstaatlich. Das ist eindeutig eine negative Entwicklung, die eintreten könnte.
Und dann wäre der Austritt Großbritanniens so eine Art Drohkulisse. Wenn wir nicht unsere Forderungen durchgesetzt bekommen innerhalb der EU, könnten wir uns das auch überlegen.
Könnte sein, aber wenn es so wäre, wie die Pessimisten ja voraussagen, dass Großbritannien darunter leidet, dann wäre es ja der glatte Bumerang. Dann ist es keine Drohkulisse, sondern dann zieht die EU die Karte raus und sagt, ihr Polen, ihr Ungarn und ihr Niederländer schon gleich, schaut euch bitte an, was mit Großbritannien passiert ist. Also das ist offen.
Um jetzt nochmal auf Deutschland kurz zurückzukommen, Sie haben gesagt, die Auswirkungen werden nicht so gravierend sein. Man wird vielleicht davon auch profitieren. Glauben Sie denn, dass trotzdem Arbeitsplätze gefährdet sein könnten in Deutschland?
Glaube ich nicht. Wie sollte das sein? Man könnte sagen, auf den Arbeitsmarkt würde es dann sich niederschlagen, wenn das Handelsvolumen zwischen beiden Staaten zurückgeht oder das Volumen der direkten Investitionen. Ich sehe beides nicht und glaube, für Deutschland wird das keine großen Auswirkungen haben. Auf den Arbeitsmarkt sehe ich schlicht nicht.
Finden Sie denn prinzipiell Volksabstimmungen auch zu so einem Thema gut, weil sie demokratisch sind, oder gibt es auch Volksabstimmungen, bei denen man sagen kann, das ist nicht nötig oder nicht gut, das so zu machen?
Letzteres sicherlich. Es gibt Materien, die sich einfach verbieten für Volksabstimmungen. Die EU ist keines, um das gleich vorab zu sagen. Ich würde sofort sagen, alle Fragen, die Minderheiten betreffen, religiöse Minderheiten, ethnische Minderheiten, sind hochriskant in Volksabstimmungen, weil das die klassischen Ja-Nein-Mehrheitsentscheidungen sind. Da gibt es keine Kompromisse, da gibt es keine großen Verhandlungen, keine Grautöne. Und die Politik besteht aus Grautönen. Also bei Minderheitsfragen nicht, also was die Schweiz vorexerziert hat, etwa keinen weiteren Moscheenbau, völlig unerträglich. Eine Minderheit wird diskriminiert, geht in gut funktionierenden Demokratien nicht. Ich glaube auch, dass es in Fiskalmaterien, also Fragen des Steueraufkommens, Fragen der Steuerprogression, Fragen der Sozialausgaben, auch das gibt es in der Schweiz, die das allerdings über 150 Jahre schon eingeübt hat. Und das ist eine politische Kultur dort. Mhm. Das kann man nicht einfach verpflanzen, auch nach Deutschland nicht, auch nach Großbritannien nicht. Das muss richtig wachsen. Aber zur EU. Wenn man Volksabstimmungen nicht nur benutzen will, um zu klären, ob man diese Müllverbrennungsanlage oder diese oder jene Straße baut oder ein Hallenbad errichtet oder Tempelhof zum Freizeitpark oder für den sozialen Wohnungsbau macht, das, was wir im besten britischen Sinne als Low Politik, sozusagen im Grunde nicht besonders relevante politische Fragen bezeichnet. Wenn man es nicht nur dafür haben will, ich persönlich glaube, dass das stark Placebo-Charakter hat und keine effektiven Mitentscheidungen sind, da muss man auch bei großen Fragen dann das Vertrauen haben, das Volk entscheiden zu lassen. Mhm. Und die EU ist eine solche Frage in Großbritannien noch viel stärker, als das bei uns ist. Wir sehen, das Land ist geteilt und meine schon, dass dann so etwas wie eine gut vorbereitete Volksabstimmung, wie das durchaus in Großbritannien der Fall ist, eine lange Debatte, das ist das, was wir ja wollen in einer Demokratie, Debatten, Diskussionen, Einbindung auch von Teilen der Bevölkerung, die vorher nicht in der politischen Debatte vorgekommen sind oder sich eingemischt haben, halte ich für positiv. Mhm. Ob die alle durchschauen, welche Folgen das hat, das machen die, durchschauen die Experten auch nicht. Mhm. Die können völlig unterschiedliche Meinungen da haben. Das glaube ich auch nicht, aber sie haben Positionen dazu. Sie können sich auch orientieren an ihren Organisationen oder Parteien, denen sie sonst nahestehen. Also hier bin ich absolut dafür, dass auch EU-Fragen, solche fundamentalen Fragen in einer Volksabstimmung zu einer Lösung gebracht werden können. Ein letzter Satz zu diesen Volksabstimmungen. Sie sind meiner Meinung nach dann legitim, wenn sich viele Leute daran beteiligen. Mhm. Sie sind nicht besonders legitim, wenn nur eine Schrumpfversion des Volkes teilnimmt, also die besser gebildeten, übrigens in der Regel mehr die Männer als Frauen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man mit 20% der Wahlbevölkerung große politische Entscheidungen treffen könnte. Und das ist das Risiko bei Volksabstimmungen, wo in aller Regel weniger Leute hingehen als zu allgemeinen Parlamentswahlen.
Sie haben die Spaltung der Gesellschaft in Großbritannien angesprochen. Es gibt also nahezu gleiche Verteilung der beiden Lager pro und contra Brexit. Wir sehen Spaltungen in europäischen Gesellschaften auch andernorts, beispielsweise zuletzt in Polen, in Ungarn. Gibt es Kann man das irgendwie zusammenfassen, woran diese Spaltungen, wodurch die sich entwickeln und auch in einer relativen Rasanz entwickeln, dass man plötzlich zwei Lager hat, die sich gegenüberstehen mit konträren Positionen und ja auch nicht immer sachlich miteinander argumentieren?
Es gibt national unterschiedliche Motive, es gibt aber auch übergreifende Ursachen, die über die Ländergrenzen hinweg zu beobachten sind. Und eins ist sicherlich, dass großen Teilen der unterschiedlichen nationalen Bevölkerungen das Tempo der Erweiterung, also immer mehr Länder in die Europäische Union und der Vertiefung, also immer mehr Kompetenzen weg vom Nationalstaat zu EU-Entscheidungsinstitutionen hin, dass dieser Prozess zu schnell für große Teile der Bevölkerung abgelaufen ist. Mhm. Wir wissen auch ziemlich genau, welche Teile das sind. Das sind jene mit geringeren formellen Bildungsgrad. Also es gibt eine klare Trennung. Je mehr Bildung sie in ihrem Leben genießen durften, umso eher denken sie pro-europäisch und auch pro-EU. Und je weniger sie mit der Bildung in Kontakt gekommen sind, diese ihnen quasi vorenthalten wurde, umso eher sind sie anti-europäisch. Das ist nicht durchgängig, aber das ist schon ein starkes statistisches Muster. Ja. Und dafür gibt es aber auch Gründe. Das ist nicht nur, dass die anderen besser durchblicken als die da unten, wie das so bezeichnet wird, sondern es gibt Gewinner und Verlierer. Und die Gewinner der Globalisierung und ich würde auch sagen der Europäisierung, das sind vor allen Dingen jene, die so und so wirtschaftlich besser dastehen, die tatsächlich was verlieren. Und die unteren Schichten, da kommt sehr viel weniger an, auch von dem Wachstum, das die EU zweifellos mit produziert, da sie Transaktionskosten senkt für den Austausch von Güter, Kapital, Dienstleistungen und Menschen. Also hier haben wir Gewinner und Verlierer und typischerweise sind die Verlierer durchaus rational eher skeptisch gegenüber der EU. Das sehe ich als etwas Übergreifendes.
Jetzt geht damit einher, dass auch, man könnte ja sagen, wir haben verschiedene widerstreitende Meinungen. Das ist gut für die Demokratie, wenn wir uns ordentlich miteinander darüber auseinandersetzen. Wir sehen aber auch, dass es diesen Rechtsruck gibt in einigen Ländern, auch in Deutschland, die AfD auf dem Vormarsch ist, noch nicht allzu dramatisch im Vergleich zu dem, was beispielsweise in Polen passiert ist, wo eine Partei regiert, die sich ja zumindest verbal von jeder Rechtsstaatlichkeit entfernt hat. Das sehen Sie anders? Sie schütteln mit dem Kopf?
Ja, sehe ich etwas anders. Der Satz jeder Rechtsstaatlichkeit, das klingt nach Nordkorea oder mindestens nach Russland.
Aber wenn man im Parlament sagen kann, wir müssen Donald Tusk zurückholen aus Brüssel, um ihn hier aufzuhängen, dann und das nicht das unwidersprochen bleibt.
Aber das sind tatsächlich unerträgliche, aber das sind eher Einzelmeinungen. Ich bin schon der Meinung, dass unter der gegenwärtigen nationalkatholisch reaktionären Regierung der sogenannten PiS, dass dort Einbrüche in Rechtsstaat und zum Teil in Demokratie. Aber wir sollen so nicht tun, als gäbe sie diese in den westeuropäischen Ländern oder etwa in der USA nicht. Da für mich wäre Ungarn noch ein sehr viel komplizierterer Fall, wo tatsächlich Demokratie angetastet wird.
Ja.
Wir Politikwissenschaftler nennen das illiberale Demokratien, also Wahlen funktionieren fair und das ist tatsächlich akzeptabel. Die sind vermutlich fairer als in den USA. Die sind fairer als unter Berlusconi in Italien. Aber das, was Wahlen, demokratische Wahlen, demokratisch dann auch bedeutsam macht, ist, dass sie eingebettet sind, in rechtsstaatliche Verfahren, dass sie eingebettet sind in Minderheitsrechten. Und das alles ist, blättert etwas in diesen Ländern ab.
Ja. Ich wollte gar nicht nur über Polen sprechen, sondern die Idee der Frage war, dass man eben nicht bei den widerstreitenden Meinungen jetzt direkt das Gefühl hat, es entsteht in diesen Ländern mehr Demokratie, sondern gleichzeitig von einer Gefahr gesprochen wird, nämlich dem Rechtsruck. Also das sehen wir eben in Polen, das sehen wir in Ungarn und eben hier auch in Deutschland mit dem Erstarken der AfD, auch in den USA, also transatlantisch mit den zumindest verbalen Darstellungen von Donald Trump. Woran liegt es denn, dass man, dass es dann gleich diese Zuspitzung erfährt und dass man zumindest, ja, dass zumindest Teile der Lager dann den demokratischen Boden doch verlassen?
Auch das ist ein nicht ganz einfaches Terrain. Bin nicht sicher, ob alle rechtspopulistischen Parteien den Boden der Demokratie
verlassen. Deswegen sagte ich Teile der jeweiligen Lager.
Ich würde zunächst sagen, einer Demokratie steht es gut an, dass sie unterschiedliche Meinungen abbildet. Sie darf diese nicht unterdrücken. Ich glaube auch, dass einigermaßen stabile Demokratien durchaus mit, wir sagen wiederum normativ, also von der Programmatik und der Ideologie her, problematischen Parteien auskommt und auskommen kann. Der Populismus in Westeuropa hat zweifellos hochproblematische Elemente und das am unangenehmsten ist die fremdenfeindlichen Attitüden, die dort ganz weit verbreitet sind. Allerdings drückt es auch etwas aus, was wir unterschätzt haben, dass ein großer Teil der Bevölkerung ganz offensichtlich sich nicht repräsentiert fühlt. Nicht von den etablierten Parteien, nicht von den Medien, nicht von den öffentlichen Diskursen. Und das sind populistische Räume, die sich öffnen, in die, wie wir wiederum sagen, politische Unternehmer vordringen und dann auf solchen vernachlässigten Fragen, die da heißen Europäisierung, die können TTIP heißen, die können aber auch heißen Immigration, und da wird es besonders sensibel und problematisch, dass diese Menschen ein Recht haben, gehört zu werden. Und wenn sie von den Etablierten nicht gehört werden, weil diese sich verschließen, dann öffnen sich solche populistische Räume, und das beobachten wir. Das ist hoch unangenehm, diese Parteien, aus meiner politischen Sicht, aber wir sollten nicht gleich in alarmistischen Katastrophenszenarien uns ergehen und daran ergötzen. Ich würde gerne auf Folgendes hinweisen. In den skandinavischen Ländern, das sind nach allen unseren Messungen stets und immer wieder die besten Demokratien auf der Welt, gibt es mit die stärksten populistischen Parteien. Und sehr früh die Dänische Volkspartei, die kommt aus den 1970er Jahren heraus. Sie haben sehr bald in Norwegen eine starke gehabt. Sie haben die wahren Finnen in Finnland. Sie sehen in Demokratien, die stabil und gut dastehen, eine starke Zivilgesellschaft, aber auch starke Institutionen und akzeptierte Institutionen haben, kann der Rechtspopulismus eigentlich nicht so viel anrichten. Wir müssen dennoch ein waches Auge darauf halten. Ich bin gegen jedes Verbot von Partei, auch die dreckigsten Parteien wie die NPD zum Beispiel. Das sind keine Fremdenfeindlichen mehr, sondern das sind offen mit narzisstischen Tendenzen. Auch solche Parteien, da dürfen nach meinem Dafürhalten aus demokratischen Gründen nicht verboten werden. Also da gibt es sicherlich bei uns in der Zunft der Demokratieforscher einen tiefen Konflikt und nicht eine generelle Meinung. Ich vertrete eine radikal demokratische Position und sage, wenn 2% der Bevölkerung das wollen, sollen sie auch zugelassen werden. Die müssen bekämpft werden, aber innerhalb und mit demokratischen Methoden.
Welchen Anteil hat denn aus Ihrer Sicht die EU, Sie haben jetzt von den nationalen Regierungen gesprochen, wahrscheinlich eher als es darum ging, dass sich das Volk nicht mehr vertreten fühlt durch die Etablierten. Die EU ist ja für viele noch weiter weg. Hat die da auch einen Anteil daran?
Ich meine einen relativ großen Anteil, der aber nicht nur aus der EU selbst kommt, sondern auch aus den nationalen Regierungen. Fangen wir doch beim ersten an. Bei der EU. Natürlich sind diese Institutionen sehr viel weiter weg. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer ist Ihr Abgeordneter im Europäischen Parlament? Sie wüssten es nicht, und meine Studenten und Studentinnen wissen das auch nicht. Also wir haben hier Institutionen, die sind ziemlich weit weg von uns. Wir kennen den Martin Schulz über die Medien. Wir kennen den Kommissionspräsidenten Juncker. Vielleicht kennt mancher noch Tusk, den Ratspräsidenten. Aber damit hört es dann schon in der Regel auf. Generell würde ich sagen, solche, und das ist das Riesenproblem, das wir gegenwärtig nicht gelöst haben und so einfach nicht lösen können, dass große politische Räume, in dem Fall supranationale Räume, also Räume über die Nationalstaaten hinweg, sicherlich sehr viel schlechter zu demokratisieren sind als kleine Räume und als auch Nationalstaaten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich halte die EU auch nur bedingt effizient, wenn sie entscheidet. Stellen Sie sich vor, selbst wenn Deutschland ein föderaler Bundesstaat 28 Einzel Länder hätte. Wie kompliziert dann Aushandlungsprozesse im Bundesrat schon wären. Und wenn Sie aber Länder haben, die solche Rieseninteressen, kulturelle und politische Unterschiede haben, wie etwa Schweden auf der einen Seite, Griechenland oder Rumänien und Bulgarien auf der anderen Seite, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das so einfach zu demokratisieren ist. Also Brüssel, wie das oft als Chiffre genannt wird, ist ziemlich weit weg. Die Medien spielen eine negative Rolle. Sie thematisieren vor allen Dingen technische Auswüchse, technokratische Auswüchse des politischen Entscheidens. Da wird irgendwie sich darüber geäußert, dass die Gurke nur eine bestimmte Krümmung haben muss und dass die Sattel auf Traktoren eine bestimmte Neigung haben sollen. Solche bürokratischen Zumutungen finden Sie in den nationalen Kontexten in ähnlicher Art und Weise. Und jetzt kommt noch ein Punkt, der besonders negativ ist. Das ist, dass die nationalen Regierungen, die nach wie vor die wichtigsten Entscheider innerhalb der EU sind, die reisen nach Brüssel, treffen dort eine Entscheidung, also Sie, die nationalen Regierungschefs und Minister, gehen aber dann zurück ins eigene Land und wenn Sie gefragt werden, warum gibt es diese unpopuläre Vorschrift, Norm und jetzt Gesetz, dann sagen Sie, die in Brüssel haben das entschieden. Also ist eine Legitimationsverschiebung hin, weil man gegenüber der eigenen Wählerschaft nicht negativ dastehen will. Großes Problem, etwas erzwungen aus den demokratischen Mechanismen des Wettbewerbs im eigenen Lande. Spielt eine sehr negative Rolle.
Aber dann ist die EU, auch wenn sie nicht neu ist als Konstrukt, aber doch so ein neues Feindbild, weil das, was Sie sagten, dass wir unsere Abgeordneten im Europaparlament nicht kennen, würde ich unterstellen, es gibt auch viele Leute, die nicht wissen, wer ihr Abgeordneter im Bundestag ist, also vom jeweiligen Wahlkreis. Ist es also so quasi, man kommt hier mit dem Feindbild, die da oben innerhalb der Nationalstaaten nicht weiter, deswegen verlagert man es und hat ein diffuses Feindbild, wo man einfach alles ablagern kann. Also ich werde nicht repräsentiert, ich weiß nicht, wer mein Ansprechpartner ist. Ich fühle mich da bei den Themen, die besprochen werden, Gurke, Traktorsattel, die interessieren mich nicht, mich interessiert meine Rente, mich interessieren andere Dinge, dass man das einfach so quasi auslagert.
Das mag eine gewisse Rolle spielen, aber die Information, das würde ich gerne schon nochmal betonen, die Information, die die Bürgerinnen und Bürger haben über das nationale politische System, die Akteure, die Parteien, die Politikerinnen und so weiter, ist viel, viel höher als das der EU. Wir sitzen hier als relativ politisch informierte Menschen und wir wissen aber nicht genau, was in Brüssel sich vollzieht. Sie wissen, oder zum Teil ich, der ich als Professor für Politikwissenschaft hier sitze, weiß nicht, wie alle Gesetze dort zustande kommen. Das ist von der Bildungsgesetzgebung über Handelsgesetzgebung, über Schengen- und Migrationsfragen haben Sie wechselnde Verfahren. Manchmal ist das Parlament dabei, manchmal hat es Entscheidungsrechte, manchmal hat es nur Konsultationsrechte. Das können nur ganz wenige Spezialisten. Und Transparenz, also sozusagen das Durchschauen, wie politische Entscheidungen zustande kommen, ist etwas, was Vertrauen schafft. Und das können so komplexe Systeme nicht schaffen. Das ist einfach ein Nachteil, den die EU hat. Ich würde nicht einmal sagen, dass man sozusagen nur Wut auf die EU hat. Sie ist etwas fern. Manchmal drückt sich die Wut auch besser aus, wenn man genau weiß, gegen wen es geht. Es geht gegen die Merkel bei der Immigrationsfrage. Es geht bei den Liberalen gegen Kaczynski in Polen und so weiter. Wenn man einen Namen hat, kann man seine Wut besser vielleicht sogar adressieren.
Kennen Sie denn eine demokratische Errungenschaft der EU, wo man sagt, da ist sie besonders demokratisch?
Ich würde sagen, Errungenschaften, ein Wort, das ja sozusagen auch einen leichten Missklang im Deutschen hat, weil das sozusagen die, will ich Ihnen überhaupt nicht unterstellen übrigens, das war so eine Hauptvokabel in der DDR. Wenn sozusagen die Leistungen der DDR gegenüber der BRD, wie wir das damals genannt haben, besonders hervorgehoben haben. Natürlich, die EU hat riesen historische Verdienste. Sie hat sie aber vor allen Dingen in den 50er und 60er Jahren entwickelt. Das Verhältnis etwa zwischen Frankreich und Deutschland, das extrem gute Verhältnis von zwei Staaten, die sich in 100 Jahren dreimal in fürchterlichen Kriegen gegenübergestanden haben, ist ganz wesentlich auch ein Verdienst, dass Deutschland wieder eingebettet wurde in eine Gemeinschaft zivilisatorischer Mächte und dass sie zweifellos zu den friedlichen Situationen in Europa mit beigetragen hat. Das ist eine der ganz großen Leistungen der EU. Erst der EWG, dann der EG, wie sie Europäische Gemeinschaft und dann der Europäischen Union. Das würde ich für das Wichtigste halten. Und ich will auch nicht gering schätzen, welche wirtschaftliche Leistungskraft Europa mit entwickeln konnte und würde in einem Blick in die Zukunft sagen, in einer globalen Welt, in dem wir zwar einen relativ komfortablen Subkontinent oder Kontinent mit Europa haben, dass wir nur dann eine Rolle spielen können gegen und mit China, gegenüber der USA und mit den USA oder aber auch anderen asiatischen wichtigen Schwellenländern. Dafür brauchen wir ein Konzert, ein gemeinsames Konzert europäischer Staaten. Wir brauchen die EU, davon bin ich fest überzeugt. Aber die EU darf nicht, also die Eliten, die dieses Projekt steuern. Und die EU war von Anfang an ein elitengesteuertes Projekt. Das ist nicht nur negativ, aber es wird dann negativ, wenn politische Fragen politisiert werden. Und die sind heute viel politisierter als in den 60er und 50er oder 70er Jahren. Und mit dieser Politisierung kommt auf einmal was ins Spiel, nämlich, und das führt uns an den Anfang des Gespräches zurück, die Bürgerinnen und Bürger, das Volk, die Bevölkerung, die wollen jetzt mitreden. Und das manchmal mögen die europäischen Eliten nicht besonders gern, aber das ist ein Imperativ der Demokratie, an dem kommen sie nicht mehr vorbei. Aber wir sehen hier auch möglicherweise eine Art von Widerspruch. Ohne das Volk, um das mal so zu verwenden, würde die europäische Integration schneller vorangehen. Wenn das nur die Eliten noch mitreden, dann würde das schnell gehen. Die sind pro-europäisch, aber wie ich vorhin gesagt habe, große Teile der Bevölkerung sind es nicht. Und die Demokratie gebietet, dass eben große Teile der Bevölkerung mitgenommen werden. Und das ist ein großes Versäumnis der EU.
Ja, das klingt fast antidemokratisch, so wie Sie das beschreiben.
Was?
Dass die Eliten sich was wünschen und das dann auch so bestimmen und es im Moment nicht so ist, dass die Bevölkerung groß gefragt wird.
Ja, sie wird heute mehr gefragt, nochmal, sie wird heute mehr gefragt als in den 50er, 60er und 70er Jahre. Nicht auf Einladung der Eliten, sondern es wird erzwungen. Und es spricht eigentlich für unsere Demokratie, für einen gewissen Reifegrad. Wir wollen mitgehört werden, wir wollen mitentscheiden dürfen. Dass Demokratie immer sozusagen die Herrschaft des Volkes, wie der Begriff uns suggeriert, ist, muss auch etwas differenzierter betrachtet werden. Auch bei uns ist Politik, wie übrigens auch die Wirtschaft, ein elitengetriebenes Geschäft. Eliten haben einen größeren Einfluss. Und das mag in der Wirtschaft weniger problematisch sein als in einer politischen Ordnung, die von sich behauptet und sich selbst so beschreibt, dass sie die Herrschaft aller ist. Und hat die EU sicherlich große Defizite, die sie in der Zukunft etwas ausgleichen muss und vermutlich auch wird, um schon überleben zu können.
Trotz dieses Reifeprozesses, dass die Bürger heute mehr Einfluss haben, gibt es dieses Gefühl, über das wir eingangs schon gesprochen haben, sich nicht repräsentiert zu fühlen, sich ja, zurückgelassen zu fühlen? Wo sind denn die Ansatzpunkte, dass man sagt, man geht wieder auf diese Menschen zu, die sich verloren fühlen? Also wie kriegt man die wieder mit rein und interessiert sie für den politischen Diskurs und eben auch die Demokratie?
Das sind die ganz schweren Fragen. Ich glaube schon, dass man zuhören muss, aber das genügt nicht. Man muss zuhören, ohne sofort moralisch auszugrenzen.
Also als Pakt bezeichnen ist keine gute Idee.
Das liegt einem manchmal auf der Zunge. Und wenn Flüchtlingsheime angezündet werden, findet man wahrscheinlich nicht schnell eine bessere und treffendere sprachliche Beschreibung. Als Politiker finde ich das nicht besonders ratsam. Sie kreieren so etwas wie ein, das Feuilleton sagt, Narrativ, eine Geschichte der Ausgrenzung. Und das ist Selbstbestätigung, das ist Wagenburg, das ist Einigelung dieser Gruppen und das sind gar nicht so wenige. Und offen fremdenfeindliche Kerne, die wir in diesen Gruppen haben, sind noch längst nicht alle Irritierte, die etwa AfD wählen. Ich würde nicht sagen, dass 15% oder in anderen Ländern 20% oder 25% einfach nur Rassisten und Fremdenfeinde sind, sondern ganz offensichtlich sind die in unterschiedlicher Art und Weise abgehängt. Sie müssen ernst genommen werden und vielleicht ist das sogar durch die List der Vernunft ein positives Ergebnis dieser negativen rechtspopulistischen Akteure, die eigentlich von ihrer Programmatik dazu tendieren, auszuschließen, die anderen auszuschließen, weil sie das andere nicht verstehen, aber auch, weil sie Ängste haben, Abstiegsängste und so weiter. Und nochmal ein Punkt, gleichsam sozusagen aus meiner früheren politischen Sozialisation, geradezu marxianisch aufgeladen, die unteren Klassen profitieren einfach nicht sehr viel von der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja. Und das muss ebenso ernst genommen werden. Und die unteren Mittelschichten haben Abstiegsängste. Das sind die ganz problematischen Teile in einer Bevölkerung. Wenn die aus der Demokratie sich selbst so langsam hinausbewegen, dann stehen Demokratien auf der Kippe. Mhm. Also die müssen zurückgeholt werden. Deshalb müssen wir keine fremdenfeindliche Politik betreiben. Mhm. Aber wir müssen offen diskutieren können, etwa in dieser hochsensiblen Frage der Immigration, wie viele wollen wir eigentlich haben? Was ist der beste Weg? Wie viele wollen und können wir haben, damit wir die tatsächlich auch gut integrieren? Besser integrieren, als wir das in den vergangenen Jahrzehnten geschafft haben. Und einfach zu sagen, wir schaffen das. Also eine Blackbox mündigen Bürgern vorzustellen, ist für mich eine Entmündigung der Bürger. Ich will wissen, warum wir das so machen. Ich will wissen, wie wir das schaffen. Ich will wissen, welche Belastungen auf uns zukommen. Ich will auch wissen, wie sich meine Lebenswelt dadurch verändert. Und diese Fragen, weil sie so sensibel sind, weil sie eine dünne Gratwanderung manchmal bedeuten, hin zur Fremdenfeindlichkeit oder weil einem das vorgeworfen werden können, haben wir zu lange ausgeklammert. Die müssen endlich offen thematisiert werden. Das gilt für so politische Fragen wie die Flüchtlingsfrage, als auch für die EU. Noch einen Punkt zur EU und die Flüchtlingsfrage. Es ist nicht nur die böse EU, sondern es sind auch Nationalstaaten, die hier gleichsam eine verfehlte Politik betreiben. Und hier nenne ich Deutschland an allererster Stelle. Mhm. Schauen Sie sich die Flüchtlingsfrage an. Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, öffnet die Grenzen, nachdem viele Menschen in Budapest gestrandet sind, gleichsam, und macht das in einem Akt von solidarischer Nothilfe. Findet das und fand das damals komplett richtig. Mhm. Aber in derselben Nacht hätte Frau Merkel mindestens Hollande, den französischen Präsidenten, anrufen müssen und sagen, was machen wir weiter? Was machen wir, wenn monatelang Menschen kommen? Mhm. Deutschland hat das für sich entschieden und wenn man so will, Deutschland hat unilateral das Schengen-Abkommen dadurch unmöglich gemacht und aufgekündigt, also den freien Reiseverkehr zwischen den Mitgliedsländern des Schengen-Abkommens, und sagt dann hinterher Folgendes: Ihr anderen europäischen Ländern müsst jetzt euch solidarisch zeigen, ihr müsst euer Kontingent aufnehmen. Mhm. Dann würde ich wiederum demokratietheoretisch fragen, na aber hallo, die hätten mitbestimmen müssen. Mhm. Die können nicht die sozusagen Politiknehmer der Politikgeberin Merkel und Deutschland sein. Ja. Und das ist, wie ich meine, ein unangenehm, ja, hegemoniales Auftreten von Deutschland. Das hat es schon in der Austeritätspolitik und der Eurokrise gegenüber den südeuropäischen Ländern gezeigt. Und jetzt kommt noch was ganz Problematisches dazu: Moralfragen. Mhm. Sozusagen ein deutscher moralischer Sonderweg. Wir sind moralischer als ihr. Finde das verheerend. Mhm. Und das war sicherlich etwas, was eine schlechte Politik für die europäische Integration war. Ja. Wird aber in Deutschland selten so gesehen. Ja.
Vielleicht abschließend noch, wir haben jetzt über Nationalstaatlichkeit gesprochen, die immer so ein bisschen negativ besetzt ist, also Rückbesinnung auf den Nationalstaat. Wir erleben jetzt gerade ein Nationenturnier mit der Fußball-Europameisterschaft, das dazu beiträgt, dass die Nationalstaatlichkeit oder das nationale Bewusstsein aller Orten ausgelebt wird. Fahnen werden geschwungen, es werden Nationalhymnen gesungen von Leuten, von denen man das gar nicht kennt. Plötzlich sitzt man in einer Bar und alle stehen auf und singen die Nationalhymne und man bleibt sitzen und wundert sich ein bisschen. Es wird trotzdem als was Positives, als ein Fest der Völker bezeichnet. Es gibt negative Auswirkungen, dass sich also Fangruppen gegenseitig verprügeln. Es gibt aber auch positive, dass Fangruppen unterschiedlicher Lager und Länder zusammen feiern. Das ist ja ein Sportfest der Nationalstaatlichkeit. Was ist denn an Nationalstaatlichkeit tatsächlich schlimm zu finden?
Ich finde es dann schlimm, wenn man sich wechselseitig, feindselig abgrenzt. Und das 20. Jahrhundert war halt auch ein Jahrhundert fürchterlicher Kriege, zweier globaler Kriege. Mhm. Und da haben Nationalstaaten, chauvinistische Staaten, ganz vorne Deutschland, muss man leider sagen, eine unrühmliche Rolle gespielt. Mhm. Insofern ist jede internationale oder gar supranationale Zusammenschluss tatsächlich etwas Positives. Aber ganz offensichtlich brauchen wir, oder wenn man die Politiker sagen gerne, die Menschen draußen, eine fürchterliche Formulierung, wie ich finde, wir brauchen auch symbolische Identitäten. Sozusagen einen Sinn der Zusammengehörigkeit. Und den können Sie haben in Ihrer lokalen Gemeinde, den können Sie haben, wenn Sie Sorben in der Lausitz sind, Sie können sie haben, wenn Sie Bayern sind, und Sie können sie auch haben, da muss man allerdings vorsichtiger bei unserer Geschichte sein, als Deutsche. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Wenn das alles friedlich ist, mhm, wenn das alles im Sinne einer Kooperation geschieht, dann ist das nicht negativ zu beurteilen. Und ich habe ja vorhin gesagt, Nationalstaaten lassen sich einfacher demokratisieren. Und ja, da gibt es viele, viele Argumente dafür, als große supranationale Gebilde. Und wenn ich in einer Kneipe sitze und dann werden Fahnen geschwungen, naja, ich würde nicht zu den Fahnenschwenkern gehören, würde vermutlich auch nicht, kann mich nicht erinnern, das jemals in solchen Zusammenhängen gemacht zu haben, die Nationalhymne zu singen. Aber man könnte auch sagen, es ist eine Art von Normalisierungsprozess. Ja. Jimi Hendrix hat in Woodstock die amerikanische Nationalhymne auf seine rockige Art gespielt und wir waren damals alle begeistert davon. Die Franzosen singen die Marseillaise und wir verbinden immer noch etwas revolutionär-republikanisches damit. Insofern könnte man sagen, es ist eine nachholende Normalität in Deutschland, wenn es nicht mit Chauvinismus, wenn es nicht mit Abgrenzung, wenn es nicht mit Fremdenfeindlichkeit einhergeht, habe ich dagegen nichts. Und dann kann auch der Nationalstaat als eine wichtige Schale, als ein wichtiger Container, ein Ordnungsrahmen für Demokratie ganz, ganz wichtig sein. Und ohne solche starken demokratischen Nationalstaaten wird es auch kein richtig gut funktionierendes Europa geben.
Ein flammendes Plädoyer für ein funktionierendes Europa, das nicht nur ökonomisch, sondern vor allem aus Gründen des friedlichen Zusammenlebens bestehen bleiben sollte. Vielen Dank, Wolfgang Merkel, für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Danke. Vielen
Dank. Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast zum Blog www.leitmedium.de.